Erster deutscher Videospiel-Podcast. Der Podcast für Gelegenheitsspieler. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Hobbs.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohrleit. Und das hier ist die 64. Folge des ersten DVP, aufgenommen am Mittwoch, den 19. September 2007. Und das bedeutet, innerhalb von 24 Stunden haben wir einen neuen Podcast aufgenommen. Ja! Ja, es ist nicht zu glauben, aber es ist die Tatsache. Vor ungefähr 24 Stunden saß ich hier mit meinem Freund und Co-Moderator Broxy und habe die 63. Folge aufgenommen. Und zwar ein DVP-Special, eine Ausgabe, wo wir die neuesten Demo-Versionen, die man sich runterladen kann, auch beim Xbox Live Marketplace und beim PlayStation 3 Store. Wir haben uns diese Demo-Version genommen, angespielt und ihr wart dabei. Diese Folge ist unglaublich unterhaltsam, wie ich finde. Und wer die noch nicht gehört hat, die 63. Folge, der sollte sie unbedingt auch downloaden von dem Ort, wo ihr jetzt gerade herkommt, ja? Und hört euch die 63. Folge an mit Broxy und mir. Super, super nett und charmant, wie ich finde, wie wir dippendidde so ein bisschen gezockt haben. Und wenn ihr die 62. Folge noch nicht gehört haben solltet, da erklären wir die neue Struktur, wie wir uns jetzt neu für die nächsten Jahre oder ich möchte auch fast sagen für die nächsten Jahrzehnte meinen richtig aufzustellen. Aber in unserem Internet-Tagebuch, das man findet auf der wunderbaren Seite dvpblog.blogspot.com, da kamen die ersten Meldungen zurück, die gesagt haben, wow, super unterhaltsamer Podcast, die 63. Folge, aber irgendwie, ja, wenig News. Und das stimmt natürlich. Wir haben gar keine News drin gehabt. Wir haben einfach mal nur gespielt. Wir haben die Controller glühen lassen, um mit euch gemeinsam hier so ein bisschen die neuen Demos anzuzocken. Und weil ihr aber sagt, berechtigt, ey, ich gebe so viel Geld aus für den ersten deutschen Videospiel-Podcast, da verlange ich auch unbedingt brandheiße News. Deswegen haben wir uns ganz kurz in Hand entschlossen, hier die 81 Mitarbeiter und ich, dass wir heute noch einmal für euch einen Podcast aufnehmen. Ihr wisst ja, der deutsche Videospiel-Podcast, der erscheint unregelmäßig und es kann sein, dass man mal 4-6 Wochen von uns gar nichts hört und jetzt innerhalb von 24 Stunden, zack, 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 noch eine neue Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcasts. Also, gut. Deswegen machen wir das, die 64. Folge, und zwar so aufgebaut, wie wir ja die alle klassischen Folgen jetzt aufbauen wollen. Wir haben also am Anfang 10 News dabei, dann den ersten DVP-Spiele-Flirt und dann die Top 10 der Woche. Und ja, das war's dann eigentlich. Ja, so wollen wir das ja in der Zukunft halten und genauso machen wir das jetzt auch, ja. Spieleflirt habe ich auch mir angeguckt, eine tolle Demo, die wir gestern nicht angezockt haben, und zwar geht es da um Reifen glühen lassen in der staubigen Sonne. Dazu später mehr. Jetzt erstmal zurück auf die Szene-News und da muss ich jetzt doch intern doch nochmal ein bisschen etwas sagen, denn ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass wir ein so wunderbares Feedback bekommen, wie unsere neue Struktur ist und wie wir uns aufbauen wollen. Also ich will die ganze Struktur nicht wieder neu erzählen. Wer die 62. Folge des ersten DVP noch nicht gehört hat, hören bitte. Und auf unserem Internet-Tagebuch dvpblog.blogspot.com, da kann man ja auch seine Meinung dazu äußern oder auch unter unserer neuen E-Mail-Adresse dvpinfo@googlemail.com. Auch da könnt ihr uns hinschreiben und eure Meinung zum ersten deutschen Videospiel-Podcast kundtun. Es kam alles gut an, auch die neuen Jingles, die wir haben, eigentlich, was nicht so richtig begeistert war, das ist der Unterleger nachher bei unseren Top 10. Aber ich würde mal sagen, ich komme dazu später, weil jetzt wollen wir uns wirklich mit den aktuellen Mega-News der Szene beschäftigen. Mein Gott, es geht sowas von ab zur Zeit, ja? Hört ihr das hier? Ja. Das sind zwei Spielehüllen. Ich bin heute an einem Geschäft meines Vertrauens vorbeigegangen und sehe dort NHL 08 für die Xbox 360 und Heavenly Sword für die PlayStation 3. Gestern beide Spiele noch bei unserem DVP-Special der 63. Folge. Gestern angezockt mit Proxy, habt ihr ja vielleicht gehört in der 63. Und heute schon die Vollversion in der Hand. Ja, also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja, die Spiele kommen wie bekloppt. Ja, man kann gar nicht so viel Geld verdienen, wie man schon wieder ausgeben möchte. Ja, und ich stehe davor und denke, oh Mann, da gibt's auch noch Super Paper Mario. Und aber Super Paper Mario für den Wii, kann man das eigentlich kaufen zurzeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr es ja gehört. Aber eine sehr interessante News habe ich gefunden. Nintendo hat nämlich heute am 19. September auf ihrer offiziellen Website bekannt gegeben, dass man alle Spiele, die man ausgeliefert hat von, und auch die schon verkauft worden sind von Super Paper Mario, dass man die zurücknehmen will. Ja. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Austauschaktion wird Nintendo in den nächsten Tagen starten. Was ist passiert, fragt man sich da. Gerade will man noch Super Paper Mario kaufen und schon kriegt man diesen Schock hier von Hobbs vom ersten deutschen Videospiel-Podcast an den Kopf geknallt, weil der sagt, halt, Moment, da scheint ein Fehler drin zu sein, ja. Gut, es ist jetzt nicht lebensbedrohliches, aber es ist ein Bug. Und da frage ich mich natürlich, liebe Nintendo-Freunde, hättet ihr eure Online-Fähigkeit etwas besser im Griff, könnte man ja die Möglichkeit in der 18 auch vielleicht so einen Bug online zu beheben. Scheint nicht zu sein bei Nintendo, aber sie sind so tierisch kundenfreundlich und deswegen überlegen sie sich jetzt, wie schaffen wir es also, dass alle die in Europa leben, denn es geht nur um die europäischen Versionen und es geht auch nur um die Version mit, ich muss jetzt mal ganz schnell gucken, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, es waren glaube ich nur ein paar Sprachen, wo es nicht ging. Ich finde das jetzt nicht, das ist ja immer wieder furchtbar. Doch, hier. Deutsche, englische und spanische Sprachversion von Super Paper Mario. Da ist ein Bug drin und jetzt möchte man halt alle Kunden, etwas Gutes tun und sagen, nein, komm, wir nehmen das Spiel zurück und du kriegst etwas Neues, ein neues Spiel, wo wir den Bug behoben haben. Was für ein Bug ist das jetzt eigentlich bei Super Paper Mario? Ich kann euch das erzählen. Also passt auf. Am Anfang von Kapitel 2.2, ja, da läuft man mit Mario so durch die Dippendiddle-Paper-Gegend und trifft einen Charakter namens Mimi. Und diese Figur, Mimi, empfiehlt euch, oder beziehungsweise Mario, in den hintersten Raum in der ersten Etage zu gehen, um eine Figur namens Merle zu treffen. Okay, das macht man natürlich, man marschiert los und trifft dort kein Merle, ist gar nicht da, aber man findet einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kann man verschlossene Türen neben Mimi öffnen lassen. Okay, also ihr geht also zurück zu Mimi. Und jetzt, pass auf, sollte man jetzt aber mit Mimi erneut reden, bevor man in den Besitz des Schlüssels gekommen ist. Ja, weil man vielleicht Angst hatte, den Schlüssel aufzunehmen, weil man dachte, ja, Merle ist nicht da. Vielleicht ist das ein verzauberter Hexenschlüssel, also nehme ich den nicht auf. Also wenn man jetzt zurückgeht zu Mimi und hat den Schlüssel aber nicht aufgenommen, ja, dann friert die Wii-Konsole ein und muss neu gestartet werden, ja. Der Absturz soll zwar für das Spiel und für die Wii-Konsole nicht schädlich sein, klar, aber nicht gespeicherte Spielstände sind natürlich weg und da muss man beim alten Spielstand wieder anfangen. Ja, ärgerlich, höchstwahrscheinlich 98,7% der User haben diesen Fehler überhaupt nicht entdeckt, weil die natürlich sofort, raffgierig wie sie sind, den Schlüssel aufgenommen haben und dann passiert ja nichts. Aber wie gesagt, bei Kapitel 2.2 könnte man in diese Falle tappen und deswegen aufpassen, ja, also vielleicht sollte man jetzt mit dem Super Paper Mario vielleicht doch noch warten mit dem Kauf, falls man sich das überlegt hat. Oder man sagt sich, ich kaufe dieses Spiel, aber da ich den deutschen Videospiel-Podcast gehört habe, werde ich mir dann sofort den Schlüssel schnappen, den mir Mimi da erzählt und wo Merle nicht da ist. Ihr wisst Bescheid, ja? Macht mich nicht verrückt. So, also, das zu Super Paper Mario ist ja eine super Geschichte eigentlich. Und Ja, es ist eins von 10.000 Spielen, das man jetzt gerne hätte, ja, und die auch in den nächsten Stunden mehr oder weniger jetzt erscheinen in den Geschäften. Ihr wisst vielleicht, nicht nur Broxy, der Co-Moderator, der sich jetzt entschuldigen hat lassen müssen, weil der irgendwie gesagt hat, also ich kann nicht alle 24 Stunden ins Studio fahren, geht nicht. Broxy und ich, wir sind ja große Fußballfans und freuen uns natürlich deswegen auch auf Pro Evolution Soccer 2008. Wir werden das kaufen für die Xbox 360, für die PlayStation 3, für die PSP, für die Nintendo DS und für die Wii-Konsole. Nein, höchstwahrscheinlich nicht, ne? Nein, wir beschränken uns mit einer Version. Wobei ich gar nicht weiß, für welche Version ich mich da entscheiden soll. Xbox 360 hat den Vorteil, dass ich da mit meinen Freunden von unserer Mutterseite, ihr kennt das alles, das tolle Forum, unsere Mutterseite Game 30, dass ich da mit diesen ganzen Mini-HB-Michis und Hollis und Hanks und Fellinis und so Proxys richtig wieder Rockstars und wenig alles jetzt nicht erwähnt habe, ja, dass ich da richtig schön zocken kann und endlich mal wieder online spiele, weil ich habe ja bei der letzten Pro Evolution Soccer Ausgabe-Version einfach mal ausgesetzt. Aber für die PlayStation 3 Version spricht, dass man wohl, weil ja ihr wisst, bei Pro Evolution Soccer ja wieder immer das Problem ist, dass man nicht mit Originallizenzen spielen kann, da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es für die PlayStation 3 ein relativ schnell ein Option-File geben wird, von Fans gemacht, der dann alle Bundesliga-Mannschaften und so beinhaltet. Deswegen bin man gespannt. Vielleicht bin ich so total bekloppt und kaufe mir beide Versionen, aber das weiß ich jetzt noch nicht. So, aber die Frage ist ja nicht nur, welches Gesicht ziert dieses Cover? Schlaudraff. Schlaudraff wird auf dem Cover sein von Pro Evolution Soccer 8. Mein Gott, Konami. Mann. Schlaudraff. Na egal. Gut, aber wann erscheint dieses Spiel? Konami hat letzte Woche den offiziellen Release-Termin bekannt gegeben. 25. Oktober. Da wird Pro Evolution Soccer 2008 in Europa erscheinen. Und diese ganzen wahnsinnigen Internet-Shops, ja, Amazon, OKSoft und wie sie alle heißen, haben dann den 25. auch drauf gehabt auf ihrer Seite. Und siehe da, seit dieser Woche steht da nicht mehr der 25. Oktober, sondern, ja, der 10. Oktober. Ja, es geht immer schneller. Ja, will man vielleicht doch die Zeit zwischen der Veröffentlichung von FIFA 2008 und PES 2008, will man vielleicht nicht so groß halten, sondern möglichst gering lassen. FIFA erscheint, wie ihr alle wisst, am 27. September. Und ja, Pro Evolution Soccer, der große Konkurrent, also dann erst zwei, drei Wochen später. Wow. Ja, Pro Evolution Soccer. Wird sicher auch ein Spiel, was die Jungs von Game One präsentieren werden in ihrer Wahnsinnsshow. Kennt ihr die eigentlich? Ja, guckt ihr MTV? Ja, guckt ihr MTV? Ich gucke nicht, ich bin nicht mehr der MTV-Typ. Früher habe ich auch viel MTV geguckt, aber wenn ich euch jetzt sagen würde, was für Videos da laufen, dann würdet ihr alle anfangen zu weinen, weil ihr denkt, mein Gott, wie alt ist dieser Typ, der uns ja eigentlich gerade ins Ohr spricht. Ja, die Welt von MTV ist heute nicht mehr meine Welt, aber die Show für Videospieler, die jeden Mittwoch um 19.30 Uhr über den Schirm flimmert, die heißt Game One und ist absolut, aber auch wirklich absolut zu empfehlen. Zwei sehr sympathische junge Moderatoren gehen mit wirklich interessant gemachten Geschichten über ein paar Videospiele, über aktuelle Videospiele, gehen sie drüber hinweg und machen das in wirklich ganz kreativer Art und Weise. Es ist wirklich anders als irgendeine Aufzählung, die man so auf DVDs kennt, die man beim Magazin kaufen kann. Das ist wirklich mal etwas ganz anderes. Sehr, sehr schön. Kann ich euch hier empfehlen. Also Hobbs vom ersten deutschen Videospiel-Podcast empfiehlt jetzt ganz offiziell, guckt euch bitte Game One an. Eine unglaublich gute halbstündige Show für Videospieler, jeden Mittwoch um 19.30 Uhr und dann auch an diversen anderen Uhrzeiten Wiederholung. Aber wer mittwochs um 19.30 Uhr bis 20 Uhr vorm Fernseher sitzen kann, der sollte das tun. Lohnt sich auf jeden Fall. Game One auf MTV. Ah, ist das schön. Habt ihr das schon gehört? Ich weiß es nicht, das ist auch eine Wahnsinnsmeldung gewesen. Die Financial Times hat geschrieben jetzt vor wenigen Tagen, dass die Nintendo Wii-Konsole den weltweiten Verkäufen der Xbox 360 an der Spitze abgelöst hat. Also die Nintendo Wii-Konsole ist, so sagt die Financial Times, erfolgreicher als die Xbox 360. Ja, ist das wirklich so, haben wir uns natürlich gefragt. Und ihr kennt den DVP, wir knallhart recherchieren wir und haben uns jetzt die weltweiten Verkaufszahlen für den Konsolenmarkt angeguckt. Wir sind gesurft bis zum Umfallen im Internet und haben uns diverse Quellen rausgezogen. Und zwar die Quellen von der NPD Group, von Media Create, von Chart Track und von GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung, und haben uns die Jahresberichte der Firmen, deren Angaben auch noch angeguckt. Und jetzt können wir mit diesen ganzen Informationen und Quellen schon davon ausgehen, dass die Verlässlichkeit der Zahlen recht hoch ist. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie sind denn nun die Zahlen? Also, es ist so, ja, in Amerika wurden bis jetzt etwas über 4 Millionen Nintendo Wii-Konsolen verkauft, von der Xbox 360 6,2 Millionen und von der PlayStation 3 1,7 Millionen. Also ein Plus von etwas mehr als 2 Millionen verkauften Einheiten der Xbox 360 in Amerika, aber zugegeben hatten ja auch viel länger Zeit. Also Nintendo ist da ziemlich schnell rangekommen in die Nähe. Kanada will ich euch jetzt ersparen. Europa natürlich interessant. Mittlerweile schon in Europa 2,9 Millionen Wii-Konsolen wirklich verkauft an den Markt. Also nicht nur an die Händler, sondern wirklich an die Menschen. 2,9 Millionen, 3,2 Millionen Xbox 360 und 1,4 Millionen PlayStation 3. Japan, auch ein ziemlich interessanter Markt. 3,5 Millionen Nintendo Wii-Konsolen. 3,5 Millionen in Japan. Von der Xbox 360 in Japan wurden verkauft wie viele? Richtig, 400.000 Stück. Die Japaner haben doch einen an der Marmel. 400.000 Stück von der besten Konsole, egal. Und die PlayStation 3 erreicht immerhin 1,1 Millionen verkaufte Stückzahlen. Australische Zahlen haben wir jetzt auch, die lassen wir weg. Bleibt aber, wenn wir das alles zusammennehmen, dass Nintendo von ihrer Wii-Konsole bis jetzt 10,9 Millionen Wii-Konsolen verkauft hat. Und die Xbox 360 10,5 Millionen Mal. Die PlayStation 3, der Form halber, 4,4 Millionen Mal. Also tatsächlich, Nintendo hat es geschafft, trotz diesem schlimmen Bug bei Super Paper Mario Land, oder wie das immer heißen mag, mehr Konsolen zu verkaufen als die Xbox 360. Großer Respekt an die Jungs von Nintendo. Das ist ja auch eine ganz kreative Konsole. Das wissen wir ja alle. Die Nintendo Wii-Konsole hat ja unseren vollen Respekt. Die Frage ist nur, wird das nicht irgendwann, läuft sich das nicht auch mal aus, ja, diese Steuerungsgeschichte? Und wenn jetzt alle HD-Fernseher haben, wird dann diese Grafik nicht auch zum Problem so ein bisschen für die Nintendo Wii-Konsole? Es gibt ja einen Mann, der da schon eine ganz heiße These hatte vor ein paar Tagen, Peter Molyneux. Ihr kennt doch sicher alle Peter Molyneux. Ja, das ist ja dieser wahnsinnige Programmierer, der so tierische Spiele gemacht hat wie Civilization. Oder war er nicht auch verantwortlich für Theme Park? Ich weiß nicht, ist Peter Molyneux? Oder war das Sid Meier? Ich komme bei den beiden ja auch immer durcheinander. Ist auch egal, aber Peter Molyneux auf jeden Fall Civilization, auf jeden Fall Black or White, auf jeden Fall Fable. Also schon riesige Spiele gemacht. Und Peter Molyneux hat vor kurzem ein Interview gesagt mit amerikanischen Kollegen, dass er sagt, in 5 bis 10 Jahren wird es endlich jeder merken, dass der Xbox Live Support die Videospielszene und Branche weiter nach vorne getrieben hat und innovativer war als die Steuerungsfunktion der Wii-Konsole. Das ist natürlich jetzt mal eine Aussage, ja. Xbox Live wichtiger für die ganze Branche und wichtiger für Innovation als die Nintendo Wii-Steuerung. Das sind Aussagen, die wir hier sehr, sehr gerne hören, weil wir natürlich, nein, wir mögen auch Nintendo, auf jeden Fall, wir mögen Nintendo, aber natürlich, dieser Xbox Live Support bei der 360 ist ja aber auch ein absoluter Wahnsinn. Gut, habe ich mir gedacht, der Peter, der hat's wieder mal drauf, der hat mal wieder was gesagt, wow, und dann fiel mir etwas später was ein und dann guckte ich nochmal nach, ob ich da nicht falsch informiert war. Aber nein, leider war ich nicht falsch informiert. Ja, Peter Molyneux arbeitet für seine Firma seit einem Jahr exklusiv für Microsoft. Hat das was damit zu tun? Ja, hat das was damit zu tun vielleicht? Ja, dass er seinem Arbeitgeber mal ein bisschen pimpt? Ja, okay, also Peter Molyneux ist höchstwahrscheinlich jetzt in dieser Frage nicht so richtig, der ist ein bisschen befangen, wollen wir es mal so sagen, oder? Er ist ein bisschen befangen und klar, dass er seinem Arbeitgeber da höchstwahrscheinlich ein bisschen, Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren möchte, aber ich finde trotzdem, da ist was dran. Also mir persönlich hat das gefallen, diese Aussage, ja, von Peter Molyneux, also die Xbox Live Support wichtiger als die Nintendo Steuerung. So. Gut. Also das waren doch jetzt mal News, die mussten die mussten losgetreten werden. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, wir sollten uns jetzt mal lieber kümmern um das Spiel, das ich extra für euch lange angezockt habe, um damit etwas sagen zu können, denn jetzt kommen wir wieder zu einem wunderbaren Spieleflirt und jetzt würde ich es gut finden, wenn die 81 Mitarbeiter hier des ersten DVPs auch wieder meinen absoluten Lieblingsjingle vom Stapel lassen. Also, ich bin mal gespannt. Ja, klassische DVB-Folge, dazu gehört richtig der Spieleflirt.
You never get a second chance to make a first impression. Der erste DVP-Spieleflirt.
Also auf diese Kreativität kann man einfach nur noch stolz sein, ja? Also Spieleflirt ist das was ganz Wichtiges. Wir wollen uns angucken, wie sind denn so die Spiele in den ersten ein, zwei Stunden, wenn man sie spielt. Und ich habe mir jetzt erlaubt, ein Spiel rauszuholen, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe. Mit diesem Spiel verbindet mich einfach so viel, dass ich so denke, so viele Stunden habe ich dieses Spiel gespielt. Ich glaube, war das auf Saturn? Ich glaube, es war auf dem Saturn, denn wir reden von Sega Rally. Das war ja nun ein Spiel, ich glaube, es gab damals nur 3 Strecken und ich glaube auch nur 3 oder 4 verschiedene Fahrzeuge und ich bin alle 3 Strecken gefahren wie ein Wahnsinniger. Ich wusste jede Hundertstel Sekunde, wann ich den Lenker nach links oder rechts halten muss und wie ich driften musste und Entschuldigung, also es war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Sega Rally, auch heute noch aus den Dattelautomaten, aus den Spielhallen nicht wegzudenken. Ein wirklich grandioses Game. Und als ich dann gehört habe, dass Sega ihr klassisches Sega-Rally-Spiel neu auflegen möchte mit neuen fantastischen Dingen, da war ich ja total begeistert. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als über die Xbox Live Marketplace, als da auf einmal die Sega-Rally-Demo-Version zur Verfügung stand. Und um es jetzt seriös noch einmal zu sagen, hört euch diese Musik allein schon an im Hintergrund. Ja, das ist diese typische Mega-Sega-Musik. Also, Sega Rally ist logischerweise, wird produziert von Sega und ist ein Rally-Spiel. Ich meine, wer das nicht weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Wird erscheinen, voraussichtlich, am 28. September und zwar für die Xbox 360, für die PlayStation 3, für die PlayStation Portable und für den PC. Und wie ich es eben gerade schon gesagt habe, ich habe mich also beschäftigt mit der Xbox 360 Demo-Version, habe sie angespielt. 2 Strecken sind zu fahren bei diesem Spiel und ich finde, es sieht einfach fantastisch Sega-Rally-mäßig aus. Ja? Die Farben sind total klar, einfach schön, aber alles ein bisschen übertrieben. Es ist sehr bunt, ja. Es ist, und wenn man sich, habt ihr das gehört? Hört ihr das? Pass mal auf, wenn man irgendwelche Buttons drückt, pass mal auf. Ja, das sind alles diese Sega-Sounds, die sie da eingebaut haben. Ich finde das total, total charmant. Ah, hört ihr das? Das ist ja, also ich bin begeistert. So, und ja, ich habe dann diese zwei Strecken gespielt. Da habe ich so für mich so gedacht, hey, wow, bei der Demo-Version gibt es zwei Strecken. Früher beim Verkaufsspiel gab es eh nur drei. Klasse. Ja, also ich habe dieses Spiel gespielt und ich bin sofort ja, hin und weg gewesen, wollte ich schon fast sagen, von diesem Spiel. Ich weiß, dass es nicht viele Freunde finden wird, weil, na, da komme ich später zu, ist natürlich austauschbar. Aber wer Sega Rally gemocht und geliebt hat, wie ich früher, der freut sich natürlich, dass es wieder diese Möglichkeit gibt, endlich wieder dieses richtige Arcade Racing Rally Feeling zu haben. Man startet, wie mich das immer stört bei dem modernen Autorennen, man startet immer als letztes, ja, bei diesen Rennen. Sechs Fahrzeuge sind gleichzeitig auf der Straße und diese ganzen Steuerungsmöglichkeiten und so wie das Auto driftet, erinnert dann doch relativ viel an Ridge Racer, außer dass logischerweise Ridge Racer kein Rallye-Spiel ist, sondern auf Asphalt gefahren wird. Aber so ein bisschen, wie sich diese Autos steuern lassen und wie sie da so driften, so relativ problemlos, das erinnert schon so ein bisschen an Ridge Racer. Die Gegner, gegen die man spielt, jeweils hier in der Demo-Version, empfand ich als recht schwer. Ich glaube, ich habe die Strecken jetzt acht, neun Mal gefahren. Und ich glaube, meine beste Platzierung war mal Dritter. Ich habe es nie ganz geschafft nach vorne. Und auch bei den ersten zwei der Rennen, glaube ich, wurde ich von sechs Autos auch immer schnell mal Sechster. Das gefällt mir ganz gut, weil das so eine schöne Mischung ist, dass man sagt, es ist nicht schwer zu handeln, das Spiel, aber es ist relativ schwer zu gewinnen. Eine Eigenart, die ja auch MotorStorm sein eigen nennt, und da finde ich es total geglückt. Ja, bei MotorStorm ist ja auch die Lenkung alles relativ simpel und einfach und nichts mit Tuning. Und trotzdem sind die Gegner bockig und sauschwer und man hat schwer. Die Grafik, wie gesagt, bei Sega Rally ist absolut ganz gehobener, in einem ganz gehobenen Feld. Sieht super aus, alles ein bisschen übertrieben. Genauso wie diese Musik und auch wie die Stimme, die ihr vielleicht manchmal jetzt im Hintergrund hört, das soll... Weiß ich auch nicht, wer ist denn das eigentlich? Mein nicht vorhandener Co-Pilot, der mir dann sagt, welche Kurven ich da gleich fahren soll. Wenn das so ist, dann frage ich mich natürlich, warum der so mechanisch klingt. Das ist alles so ein bisschen wie gemacht, wie bei so einem, ja, in so einer Spielhalle eigentlich. Hat mit Realismus dann etwas weniger zu tun, wobei wir jetzt hier nicht von Burnout-mäßigen Crashs sprechen können. Also es ist so eine schöne Mischung aus, man versucht ein schönes, flottes Arcade-Racing-Feeling zu bekommen und dabei versucht man auch bei knalligen Farben noch so ein bisschen den Realismus dem Realismus zu zollen. Ich finde, wie gesagt, es sieht sehr gut aus, aber leider muss man das auch sagen, auch wenn meine Sympathie für dieses Spiel ja da ist, es ist jetzt nicht mehr etwas, was ein 2007 total vom Hocker reißt. Viele, die das spielen werden, die werden sagen, ja, wow, sieht toll aus. Aber es fällt halt nicht einem die Kinnlade runter, wie zum Beispiel bei MotorStorm. Oder wie wir es ja alle erwarten, noch hat es keiner von uns gesehen, wie bei Project Gotham Racing 4 oder wenn es da mal kommt, wie bei Gran Turismo 5. Das sind so Spiele, wo man weiß, wie bei MotorStorm, bei der anderen, die ich aufgezählt habe, wo man es erwartet, dass das wirklich grafische Mega-Oberhammer sind. Das ist Sega Rally hier nicht. Es ist sehr, sehr gut. Das Wort solide ist fehl am Platz. Das ist besser als solide. Aber es fehlt für die allerletzte Begeisterung, trotz tollem Staubaufwirbelns und Weitsicht ohne Ende, fehlt einfach vielleicht noch das allerletzte Schmankerl. Was ganz hervorragend ist und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so richtig in dieses Spiel passt, das ja so arcade-lastig ist, das sind die Spuren, die ihr in der Rallye-Strecke oder auf der Rallye-Strecke hinterlasst. Ihr und auch die anderen Fahrer hinterlassen deutliche Fahrrillen, die, wenn man nachher darüber fährt, wenn man als Sechster startet, ja klar, fährt man von Anfang an schon über solche Rillen und nachher in der zweiten, dritten Runde erst recht, die spürt man nicht nur mit dem DualShock, den die Xbox 360 hat. Ja, also man merkt es nicht nur dieses Rumble-Feature im Controller, sondern das Auto, wenn es über diese Spurrillen geht, hebt auch so ein bisschen ab, wird unruhiger, verliert manchmal die Ideallinie, ist super, super real. Warum so ein höchstwahrscheinlich auch sehr schwer zu programmierendes Feature in so einen Arcade-Racer reingebaut worden ist, weiß ich nicht. Ich als User freue mich darüber, als Spieler finde ich das ganz großartig. Allein das ist schon der Grund, warum ich jedem mal dieses Spiel ans Herz legen würde. Probiert das mal aus, testet das mal an als Demo-Version oder irgendwo in irgendeinem Shop oder beim Freund, weil über diese Spurrillen zu fahren ist schon, ja, wie echt. Das ist schon klasse. Wie gesagt, ein ganz tolles Feature in diesem Spiel, was vielleicht zu so einem Arcade Racer gar nicht so sehr passt. Aber haben sie toll gemacht. Ich kann jetzt an dieser Stelle, wie oft bei diesen ganzen Spieleflirts, die wir ja vorhaben, euch jetzt nicht sagen, wie sieht hier so ein Karrieremodus wirklich aus? Wie ist das Online-Gaming bei diesem Spiel? Gibt es irgendwelche Besonderheiten in den Spielmodi, die es unbedingt zu erwähnen gibt? Das kann man alles jeweils aus dieser Demo heraus nicht erkennen, aber einfach Steuer... Das ist cool, ne? Habt ihr das gehört im Hintergrund? Das ist so richtig wie früher bei Sega. Klasse. Ich kann euch zu den ganzen Features nicht sagen, ich kann nur sagen, diese beiden Strecken, die man da anspielen kann, sind einfach wirklich toll und bringt richtig Spaß. Wenn man fährt, dann, was ein bisschen unrealistisch ist, aber das bringt dann halt auch Spaß, ist, wenn man so gegen die Bande kommt, die Banden, also da sind oftmals grafisch gar keine richtigen Banden, es ist wie so eine unsichtbare Mauer, gegen die man so fährt, aber das ist ganz cool, weil man nicht total von der Strecke abkommt, sondern weil man immer relativ schnell wieder auf die Fahrbahn gebracht wird, und das ist einfach schön zum Spielen, ja, also dass man auch hier nicht sagt, du knallst jetzt gegen Baum und dann musst du halt rückwärts setzen und wieder vor und zurück, so, das hast du hier halt nicht, das ist alles so ein bisschen Arcade-lastiger, ein bisschen Action-lastiger, aber sehr charmant und sehr nett, also ich finde Sega Rally ist ein wirklich tolles Spiel, gerade für ja, Gelegenheitsspieler, wie ich einer bin, ich möchte einfach gerne diesen Controller in die Hand nehmen. Ich weiß ja nicht, ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber Motor Storm hat auch nicht von allen die Höchstpunktzahl bekommen in dem Magazin zum Release der PS3, und ich finde, es ist bis heute ein so fantastisches Spiel und ich habe kaum ein Spiel in den letzten halben Jahren öfter in die Konsole gesteckt als Motor Storm, weil ich es halt immer wieder gerne spiele, weil man halt schnell den Controller in die Hand nimmt und einfach mal ein paar Rennen fährt und Spaß hat, und wenn dann die Gegner schwer zu schlagen sind, aber das Spiel an sich relativ leicht zu handeln ist, dann ist das Action pur und dann bringt das einfach Spaß. Und genau so in diese Kerbe schlägt auch Sega Rally, auch wenn natürlich die Grafik super toll ist, aber nicht so bombastisch wie zum Beispiel Motor Storm. Und da kommt jetzt auch schon wieder mein Problem. Wer braucht dieses Spiel? Wieso? Was hat Sega geritten im Spieleherbst, wo es so viele tolle Spiele gibt, ihr Spiel zu veröffentlichen? Dieses Spiel, 2-3 Monate eher released, hätte höchstwahrscheinlich viel mehr Erfolgsaussichten. Hier muss man jetzt wirklich sagen, kann ich Sega Rally nach diesem Spieleflirt, den ich hier hatte mit Sega, kann ich dieses Spiel empfehlen? Ich setze da ein Fragezeichen, weil selbst ich es mir höchstwahrscheinlich erst einmal nicht kaufen werde, weil es so viele Spiele gibt und ich leider nicht so viel Geld habe, dass ich jeden Tag 10.000 Spiele oder wie hier, mein Heavenly Sword und mein NHL, ja, hier in meiner Hand, dass ich das nicht jeden, das kann ich nicht jeden Tag und nicht jede Woche machen. Und ich würde natürlich jeden, der eine PlayStation 3 hat, eher empfehlen, erstmal Motor Storm zu spielen. Und wer eine Xbox 360 hat, ja, ist Colin McRae da eine Alternative? Weiß ich nicht. Ist natürlich ein ganz anderes Game, weil es viel realistischer ist und viel simulationslastiger im Vergleich zu Sega Rally. Colin McRae ist natürlich auch nicht stark simulationslastig. Ja? Forza-Fans werden dann über Colin McRae lachen, weil die sagen, naja, das ist auch schon Arcade-ähnlich. Aber da ist Sega Rally natürlich noch viel Arcade-lastiger. Aber vielleicht hat Colin McRae dadurch ein bisschen mehr Langzeit-Überlebenschance. Ich weiß es nicht. Also ich finde einfach das Timing jetzt schlecht von Sega für ihr Spiel, für dieses große Comeback, was sie versuchen wollen. Ich wünsche, dass die das auch schaffen. Ich finde, ihr habt das gerade auch gehört mit der Musik, oder eben war es ein bisschen leise eingestellt, als man durchs Ziel fuhr, diese komische Stimme und die Sega, bam, 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 bam. Also es ist alles so ein bisschen wie früher und man fühlt sich gleich so ein bisschen heimelig und ja, good old time Feeling kommt darüber. Sie haben ganz, ganz viel richtig gemacht, glaube ich, Sega, und ich finde, es ist schön zu sehen. Und aber die Frage ist, wer kauft sich dieses Spiel? und verzichtet dadurch auf andere Perlen. Wenn es einem vollkommen egal ist, weil das Geld keine Rolle spielt, ja, dann würde ich sagen, zuschlagen. Ansonsten würde ich sagen, guckt es euch an. Ich finde es klasse. Ich werde sicher auch die Vollversion mal mir ausleihen irgendwo in einer, keine Ahnung, Videothek oder ähnlichem, um mal zu gucken, was für Spielmodis gibt es da jetzt eigentlich, wie fühlt sich das an, vielleicht das Spiel online zu spielen. Ich hoffe, dass sie da auch ganz viel richtig machen. Dann kann man immer noch sagen, ja, toller Titel, aber für mich jetzt in dem Zeitraum September, Oktober, wo so viele tolle Spiele kommen, leider für mich jetzt nicht unbedingt ein Must-Have-Titel. Tut mir leid. Also ich gebe mal meine Wertung ab. Und die bedeutet 8 Punkte. Und ich weiß, ab 8 Punkten sollte es eigentlich eine Kaufempfehlung geben. Aber ich tue mich, genau wie bei Bioshock in der 62. Folge, so tue ich mich hier auch ein bisschen schwer. Ich gebe zwar eine ganz hohe Wertung, weil es mir sehr gut gefallen hat, aber ich ganz persönlich hätte jetzt ein Problem, das sofort zu kaufen. Aber wer Ego-Shooter mag, das wisst ihr, der sollte Bioshock kaufen, haben wir in der 62. Proxy nicht berichtet. Und wer halt auf Rallye-Spiele steht und gar nicht so viele andere Spiele sich kaufen möchte in nächster Zeit, der macht mit Sega Rallye mit Sicherheit nichts falsch. Aber wer da, genau wie ich, so ein bisschen auch gucken muss, welcher Titel jetzt wirklich den Zuschlag erhält, da ist dieser Sega Rallye-Titel zurzeit sicher nicht ein Titel, wo ich sage, lasst alle anderen Spiele stehen, nur den kaufen. Dass Sega Rally in meiner Sammlung über kurz oder lang Einzug erhält, das ist für mich außer Frage. Deswegen gibt es auch 8 Punkte, auch wenn der Titel nicht sofort gekauft wird von mir. Ja, das soll der Spieleflirt gewesen sein für Sega Rally. Und ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen Feeling geben für dieses Spiel und freue mich jetzt schon auf den nächsten Spieleflirt. Und komme dazu jetzt zu den Spielen, die am meisten gespielt werden auf unserer Mutterseite bei der Game 30 Community. Wie ihr es wisst, seit vielen Jahren machen wir das immer wieder. Hier sind gleich die Top 10 der Woche und vor ein paar Jahren habe ich immer einen Unterleger gespielt, so einen japanischen Unterleger. Und dann aus technischen Gründen war der über ein Jahr verschollen, da haben wir das einfach nur so vorgelesen, Broxy und ich, die Charts. Und seit der 62. Folge haben wir wieder diesen japanischen Unterleger und wir haben ihn gespielt. Und auf unserer Mutterseite, Quatsch, auf unserem Internettagebuch dvbblog.blogspot.com ging auf einmal die Luzi ab. Ja, also es gab ganz viele, die gesagt haben, das ist der letzte Scheiß dieser Jingle, bitte sofort wegnehmen, diesen Unterleger. Und andere haben geschrieben, endlich ist er wieder da, passt auf, noch 2-3 Mal hören und dann werdet ihr ihn auch lieben. Wir mussten uns damals auch dran gewöhnen, aber wir sind froh, dass er wieder da ist. Ja, Freunde, ich warne euch jetzt schon mal vor, natürlich kommt da jetzt der Unterleger für die Top 10 der Woche, das ist doch klar. Und möchte euch aber gerne aufrufen, wenn ihr mal die Jingles, das heißt das Intro des ersten deutschen Videospiel-Podcasts oder das Intro des Spieleflirts, wenn ihr meint, ihr könnt das besser und ihr habt eine andere Musik, die ihr auf eurem Rechner produziert habt und habt ihr selbst oder habt jemand anderen, der aus dem Off da die Texte halt sagt, die da gesagt werden müssen bei diesem Intro des Podcastes und des Spieleflirts, ja, dann schickt uns das bitte, euer Vorschlag als WAV oder als MP3-Datei an dvpinfo@googlemail.com. Oder wenn ihr sagt, ich habe hier so einen 2,5- bis 3-minütigen musikalischen Hintergrund, der wäre viel, viel besser für die Top 10 der Woche, dann schickt uns das ebenfalls. Die 81 Mitarbeiter, Broxy und ich, werden uns das anhören und versprochen, wenn wir irgendeinen Jingle, irgendein Intro oder irgendeinen musikalischen Top-10-Unterleger einfach noch cooler finden als das, was wir haben, dann tauschen wir das gerne aus. Da hängt nicht unser allerletztes Herz dran, aber wir brauchen auch von euch Verbesserungsvorschläge, denn wir sind mit den Intros für den Podcast wie auch für den Spieleflirt und auch mit dem coolen musikalischen Hintergrund, wir sind damit eigentlich sehr zufrieden. Aber bitte, ihr habt die Chance, meldet euch und dann, geht's ab. Und jetzt wollen wir mal schauen. Und jetzt geht's auch bei mir ab, denn hier sind sie jetzt für die 38. Kalenderwoche. Die begonnen hat am Montag, den 17. September 2007. Hier sind die aktuellen Top 10 der Woche, wollte er jetzt sagen, oder? Nee, wollte er nicht nur sagen... Macht er auch. Bitteschön. Auf Platz 10 finden wir Pro Evolution Soccer 6 für die Xbox 360 und auf Platz 9 mehr Gehirnjogging für den Nintendo DS. Auf Platz 8 in den Top 10 der Woche Forza Motorsport 2 für die Xbox 360 und auf Platz 7 Rainbow Six Vegas ebenfalls für die Xbox 360. Auf Platz 6 für die Xbox 360 Prey, auf Platz 5 ebenfalls für die Xbox 360 Call of Duty 4 Modern Warfare, das sind Votings der Beta-Tester, die total begeistert sind. Auf Platz 4 Guitar Hero 2 für die Xbox 360 und auf Platz 3 Motorstorm für die PlayStation 3. So, dann haben wir noch Platz 2, das ist Tiger Woods PGA Tour 08 für die Xbox 360, Wahnsinnstitel. Tja, und welcher Titel ist in dieser Woche auf Platz 1? Genau, wie beim letzten Mal auch, ein Titel für die Xbox 360, der meistgezockteste Titel zurzeit. Das ist ein Wahnsinns-Ego-Shooter, dem wir auch am Spieleflirt schon gewidmet haben. Bioshock für die Xbox 360. So, jetzt habt ihr es geschafft. Dankeschön. Danke. Ja, das waren die Charts und das soll es auch gewesen sein von der 64. Folge des ersten DVPs. Gewöhnt euch nicht daran, dass ihr vielleicht denkt, dass wir morgen oder übermorgen schon wiederkommen. So wie unser Kalender es zumindest voraussagt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass erst in der ersten oder zweiten Oktoberwoche ein neuer DVP Podcast erscheinen wird. Aber man weiß ja nie, was die Zeit so bringt. Bis dahin, bis zur 65. Folge, wünsche ich euch zumindest alles Glück dieser Welt beim Zocken. Vielen Dank, dass ihr erneut uns zugehört habt. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, ich muss das jetzt um meine eigene Werbung ganz schnell sagen. Die 62. und 63. Folge sollte ebenfalls gehört werden. Finde ich, gehört zu den absoluten Highlights unserer über zweijährigen, und das ist ja für das Podcast-Universum ja schon eine lange Zeit, über zweijährige Lebensdauer. Ne? Also, ihr da draußen, verkauft euch nicht bei euren Spielen, macht es alles gut und vielen Dank für euer Ohr erneut. Und ja, wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder höchstwahrscheinlich im Oktober. Bis dahin, tschüss und macht's gut.